Ja, schön, dass ihr jetzt zur Ruhe gekommen seid. Und ich freue mich, dass ich in dieser Form das erste Mal zumindest zu einer gedachten reinen Männergruppe spreche. Wobei ich feststelle, dass sich auch einige Frauen im Hintergrund dazugemischt haben. Finde ich auch interessant, dass das große Interesse darin besteht, vielleicht Männer besser zu verstehen. Wobei der Vortragstitel ja der Begriff Mann beinhaltet. Und ich hoffe, dass ihr mich heute gut versteht. Die Botschaft, die ich an euch weitergeben möchte, weil ich glaube, sie ist sogar etwas provokativ. Ich möchte vielleicht zum Hintergrund sagen, dass ich diesen Vortrag heute halte, weil jemand anderes auch hier als Redner aus gesundheitlichen Gründen, soweit ich das weiß, nicht anwesend sein konnte. Und dann bin ich gebeten worden, auch diesen Männervortrag zu halten. Und die Hinführung zu diesem Vortrag lag dann darin, dass wir bei uns in der Gemeinde im Epheserbrief sind. Und der Epheserbrief wird wie jeder andere Brief oder wie jedes andere biblische Buch bei uns fortlaufend gepredigt. Man nennt das dann auch Auslegungspredigt. Also wir versuchen sehr nah am Wort Gottes die Dinge auszulegen, zu erklären. Das ist ein biblisches Prinzip. Und der Epheserbrief ist so gestaltet, dass es in den ersten drei Kapiteln sehr lehrreich ist. Da wird sehr viel uns erklärt von Paulus. Und in dem zweiten Teil, also ab Kapitel 4, 5 und 6, wird es dann sehr praktisch. Und ich stehe im Moment in der Gemeinde im Kapitel 5 und da beginnt das Thema auch innerhalb einer Gemeinde sich unterzuordnen. Und später geht es dann weiter in die Ehe hinein und auch dort finden wir diesen Begriff Unterordnung. Das wiederum führt mich dann dazu, dass ich dazu eine eigene Themenreihe eröffnen werde, weil ich nur darüber sprechen möchte, auch aus seelsorgerlicher Sicht, wie funktioniert eigentlich nach biblischen Maßstäben eine gute Ehe? Weil ich auch glaube, dass es dort sehr viele Missverständnisse gibt, die alle sich um diesen Begriff Unterordnung rangen. Und heute wird das jetzt kein eine Auslegungspredigt zu dem Epheserbrief sein, aber ihr werdet sehen, dass ich dann ein praktisches Beispiel aus dem Epheserbrief, nämlich genau dieses Unterordnungsthema, aufgreifen werde. Das war so die kurze Einleitung und ich möchte auch zu Beginn dieses Vortrages zunächst mit euch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du derjenige bist, der uns wunderbare Ordnung mitgegeben hat. Wir danken dir, dass du in deinem Sohn Jesus das ganze Universum erschaffen hast, auch uns Menschen. Danke, dass du uns so gut kennst, dass du als unser Schöpfer wirklich den Überblick hast. Du alleine weißt, was uns gut tut, auch als Männer. Du bist derjenige, der sich wünscht, dass wir immer mehr in dein Bild verwandelt werden. Ja, und du bist derjenige, der uns auch nicht nur Geist, Seele und Körper mitgegeben hat durch deine Schöpfung, sondern du hast auch bewusst dieses Bild und diese Konstruktion einer Ehe mit in deine Schöpfung hineingelegt. Dieses eigentlich wunderbare Bild einer intensiven Beziehung, einer Zweierschaft, einer großen Liebe zwischen Mann und Frau. Und du siehst die Herausforderung, die wir als Mann haben, um Mann zu sein. Du siehst unsere Prägung, die wir mitbekommen haben, vielleicht über Jahrzehnte. Und du siehst viel deutlicher noch als wir in deinem Wort, was du dir eigentlich dabei gedacht hast. Und ich möchte dich bitten, dass du heute durch diesen Vortrag uns hilfst, mehr deine Gedanken zu erkennen, mehr dein Wort zu erkennen, mehr das zu erkennen, was uns selbst betrifft. Ich möchte dich bitten, dass dieser Vortrag ein Spiegel ist, den wir vor uns halten. Dass es in diesem Vortrag darum geht, dass wir uns vielleicht sogar selbst erkennen. Danke, dass du uns erkannt hast, danke, dass du uns erlöst hast und dass du nie uns aufgibst, auch nicht als Männer, sondern dass du uns weiterhin umformen willst in dein Ebenbild, Herr, in deine Gestalt. Segne du jetzt die Zuhörer insbesondere, Segne du die Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen. Halte alles Störende fern. Hilf uns, dass wir uns von Gedanken lösen können, die uns vielleicht sogar beschäftigen, dass wir den Fokus jetzt ganz auf dich und auf dein Wort richten können und auf diesen Vortrag her. Und gebrauche du mich so, wie du es für richtig hältst. Schenk du mir die richtigen Gedanken. Führe mich durch diesen Vortrag her. Amen. Wir sehen jetzt als nächstes die Gliederung des Vortrages. Ich möchte mit dem Thema Identität starten. Ich möchte dann auch im Kontext der eigentlichen Überschrift etwas zu unserer Prägung sagen. Ich möchte dann das Thema Erneuerung in den Fokus rücken und dann eben an Epheser 5 ein Bewährungsfeld nennen, wo wir uns als Männer ganz konkret, nämlich in einer Ehesituation, bewähren können. Also wie sieht gelebte Erneuerung in Jesus aus, wenn wir uns in einer Ehegemeinschaft befinden? Und ich schicke gleich vorweg, es gibt am Ende eine Folie, aus Zeitgründen weiß ich nicht, ob ich die dann noch zeigen kann, deswegen sage ich es direkt. Dieser Vortrag gilt für jeden Mann. Warum? Selbst wenn du nicht verheiratet bist, kannst du heute schon als Mann lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Was es heißt, dich für eine gute Ehe vorzubereiten. Ich halte relativ viele Seminare auch zu dem Gesamtthema Partnerschaft, kennenlernen, gerade in unserer heutigen Zeit des Internets. Und ich behaupte und halte immer wieder fest, dass es manchmal sogar einen Grund gibt, wenn Menschen auf mich zukommen, Geschwister, egal ob Mann oder Frau, die suchen nach einem Partner und haben keinen Partner bisher gefunden. Da gibt es sicherlich viele Gründe, aber einen geistlichen Grund, den ich direkt auch nennen möchte, ist der: Bist du überhaupt ehefähig? Eigentlich müsste man vor der Ehe nicht nur einen Vorbereitungskurs zur Ehe machen, sondern man müsste einen richtigen Check machen. Es gehen nämlich Menschen, Männer wie Frauen, in die Ehe, ohne überhaupt ehefähig zu sein. Ich behaupte, manche sind noch nicht mal beziehungsfähig. Und wie will ich, wenn ich nicht beziehungsfähig bin, auch noch dann in eine Ehe hineingehen? Das ist ein Beispiel. Ein anderer Punkt ist der, dass ich weiß, inzwischen auch durch viele kulturelle Kontakte, dass uns Männerbilder prägen. Und manche dieser Männerbilder kommen dann auch in der Gemeinde an. Also ich werde versuchen, das dann in ein konkretes Bewährungsbeispiel zu legen, Epheser 5. Und ich glaube, ich werde uns alle damit herausfordern. Weil ich glaube, dass wir diesen Text noch gar nicht richtig verstanden haben als Männer. Und dass wir uns als Männer es viel zu einfach machen. Unser Auftrag ist es, unser Leben als Christen voller Hingabe zu leben, voller Fürsorge und natürlich auch in kompletter Verantwortung. Zuletzt, das ist dann der Teil 6, werde ich mit euch auch einige Praxisbeispiele durchgehen und ich habe dann so eine Art Selbstprüfung, sodass ihr für euch anhand bestimmter Fragen verinnerlichen könnt, wo stehe ich eigentlich in Bezug auf meine Ehe? Was habe ich eigentlich für ein Rollenverständnis und wie lebe ich diesen Begriff Unterordnung aus, beziehungsweise eigentlich Verantwortung. Wir starten nun jetzt aber mit dem Punkt der Identität. Dazu habe ich eine Folie vorbereitet. Identität ist die Frage an uns selbst, wer bin ich? Manchmal begegnen mir in der Seelsorge Menschen, die wissen nicht mehr, wer sie sind. Manche fragen sich, wer bin ich? Und häufig definieren wir uns durch eigene Selbstbilder. Und die habe ich hier beispielsweise zum Beispiel auf das Geschlecht bezogen. Du sagst dann, mein Selbstbild ist, ich bin Mann. Ich glaube, viele Männer würden sagen, ich trage Verantwortung. Einige sagen vielleicht, ich bin zuverlässig. Einige werden sagen, ich bin Ehemann und vielleicht auch Vater. Und ja, die meisten von uns, ich würde jetzt sogar sagen alle, sind Brüder innerhalb einer Gemeinde. Das sind durchaus positive Selbstbilder. Die könnte ich jetzt auch erstmal als neutral bezeichnen. Aber die haben noch nicht unbedingt damit zu tun, ob das genau das biblische Fundament ist, was eigentlich Paulus im Epheserbrief legen will. Wir haben auf der anderen Seite belastende Selbstbilder. Und die meisten von euch, die jetzt eine gute Sitzposition haben und gute Augen haben, haben vielleicht jetzt schon nachlesen können, was sind denn belastende Selbstbilder? Und ich glaube, manche Männer haben vielleicht auch das Gefühl, dass sie nicht durchsetzungsfähig genug sind. Weil das ist wahrscheinlich ein Teil unserer Prägung, dass ein Mann immer durchsetzungsfähig sein muss. Vielleicht sagst du dir aber auch, ich versage immer. Und was ein großes Thema ist, das habe ich selbst so nicht erlebt, aber ich weiß es aus anderen seelsorgerlichen Gesprächen und Konstrukten, dass viele Männer, erwachsene Männer und Väter sogar noch darunter leiden, weil sie merken, ich bin nicht die Person geworden, die mein Vater erwartet hat. Manche Männer wollen diesem Bild ihres Vaters entsprechen. Die sind so geprägt worden in ihrer Kindheit, dass sie genau dieses Bild leben wollen. Und du quälst dich damit, dass du vielleicht denkst, ich bin nie so geworden wie mein Vater. Das kann sogar der Beruf sein. Das können viele Dinge sein, die uns in der Kindheit schon mitgegeben worden sind. Ich möchte jetzt zu drei Ebenen der männlichen Identität kommen. Ich möchte es etwas konkreter machen. Es geht jetzt darum, dass wir als wiedergeborene gläubige Christen in Jesus selbst unsere Identität erhalten haben. Du hast eine Rolle bekommen, wie du sein solltest. Du hast deinen Wert, der sich alleine auf der Identität gründet, die du im Glauben geschenkt bekommen hast. Das andere ist, dass du natürlich auch als Mann, das wäre die zweite Ebene, von Gott begabt worden bist. Dass dein Mannsein bestimmte Ausprägungen hat. Aber, und das versuche ich heute zu unterscheiden, es geht nicht um eine kulturelle Prägung oder über eine gesellschaftliche Prägung, sondern wenn es um Prägung geht, dann soll es um die Prägung gehen, die wir in der Bibel finden. Und in der nächsten Instanz, das ist jetzt unsere Bewährungsprobe, die ich heute genauer betrachten werde, diese neue Identität als Mann führt uns in eine besondere Verantwortung in Ehe und Familie. In Anlehnung an Roland Antholzer hat er einmal gesagt, es gibt zwei Quellen der Identität. Das eine nennen wir empfangene Identität. Das ist die, die ich gerade auch schon ausgeführt habe. Die haben wir von Gott empfangen in der Wiedergeburt. Sie ist in Christus durch den Heiligen Geist in unserem Leben verankert. Und das Ganze macht dich auch als Mann frei vom Leistungsdruck oder eigentlich auch von vergleichenden Momenten. Und diese Identität trägt auch durchaus durch Schwäche und Versagen hindurch, weil dein Wert, deine Identität auch in Jesus selbst liegt. Wir alle, und deswegen heißt das Thema ja aber auch Prägung, haben als zweite Quelle, weil sie ja vielleicht unser ganzes Leben schon vorher gestaltet hat, diese selbstgemachte Identität. Und wenn jemand zum Glauben kommt, ist er zwar eine neue Kreatur, etwas völlig Neues ist entstanden, aber das Neue muss ja erstmal wachsen. Und du bist aber verankert in vielleicht 40 Jahren, wie du sonst geprägt worden bist. Das heißt, dieser Prozess ist durchaus auch erstmal ein Widerstreit zwischen dann einem, die Bibel nennt es, natürlichen Menschen und einem geistlichen Menschen. Beides sind Christen, aber der eine orientiert sich mehr fleischlich, weil er seine Prägung außerhalb der Bibel vielleicht immer noch lebt. Und der andere ist, der gelernt hat, nach geistlichen Prinzipien durch den Heiligen Geist sich führen zu lassen und mehr seine Identität auf Jesus zu setzen. So, und jetzt geht es auf die Grundfrage zu. Wir haben verstanden, ich denke, wir haben es verstanden, dass da die Identität in Jesus selbst, in Christus liegt, weil deine Identität in Christus liegt, darfst du jetzt ehrlich dir die Frage stellen, was ist mein Verständnis von Männlichkeit? Was ist mein Verständnis von tatsächlich biblischer Männlichkeit? Und was in meinem Leben ist vielleicht einfach nur Prägung? Wenn jemand dir Sicherheit im Leben auch als Mann geben kann, dann ist und bleibt es Jesus selbst. Er ist das Fundament, etwas, was unverrückbar ist. Vielleicht eine nächste Frage. Was haben wir als Mann eigentlich bisher so gelernt? Jeder von uns, der zum Glauben kommt, der in eine Ehe geht, beginnt ja nicht bei Null, sondern dein Leben hat eine Fortsetzung in eine Ehegemeinschaft hinein. Und du hast es ja im Regelfall einen Vater und eine Mutter, zumindest biologisch. Wie die betreffenden Personen dann für dich da waren, mag was anderes sein. Aber du bist geprägt im Regelfall durch den Umgang mit deinen Eltern. Eine andere Prägung erfahren wir zum Beispiel, da kannst du dir jetzt auch ein bisschen Gedanken machen, welche anderen Männer haben dich eigentlich geprägt? Zu welcher Zeit deines Lebens hast du welche Prägung bekommen? Und es gibt natürlich auch eine Prägung, die jemand von, man sagt ja dann wieder so von der Milchflasche an, in der Gemeinde erhalten hat. Auch diese Prägung muss nicht die richtige sein. Wir haben kurz gerade über geistlichen Missbrauch gesprochen, in Gemeinden. Und ich weiß aus der Seelsorge, dass es in einer Gemeinde alle Facetten der Sünde gibt. Auch wenn wir der Sünde gestorben sind von unserer Stellung her. Und völlig gerecht gesprochen sind, bleibt es dabei, dass unser Leben durchaus auch Sünde kennt. Es gibt aber auch weitere Erfahrungen, die dein Mannsein geprägt haben können. Das ist vielleicht der Wunsch, der bis heute noch da ist, nach Anerkennung. Du sehnst dich nach Anerkennung, unabhängig jetzt von wem. Ob im Beruf, in der Familie, von wem auch immer. Und ja, du hast als Mann, weil du ja nicht bei Null angefangen hast, ich hoffe nicht zu viele Enttäuschungen erlebt, aber ich kenne Männer mit großen Enttäuschungen. Und diese großen Enttäuschungen zeigen mir dann auf, dass jemand Schwierigkeiten hat, sich überhaupt in der Ehe einzufinden. Weil diese Enttäuschungen immer noch prägend sind. Vielleicht hast du als Mann erlebt, wie häufig du versagt hast und das prägt wiederum dein heutiges Auftreten und dein Leben als Mann. Und vielleicht haben dich sogar unterschiedliche Verletzungen regelrecht geformt. Ich möchte nicht wissen, wie viele von uns vielleicht Verformungen haben, die wir jetzt so gar nicht sehen, weil es eine geistliche Ebene ist, eine seelische Ebene ist, Dinge, die wir nicht direkt am Körper sehen, aber die uns trotzdem geformt haben. Was ich euch jetzt noch mitgeben möchte ist, ich habe jetzt relativ viele Negativmomente genannt, wodurch wir geprägt sein können. Ich möchte aber auch gleichzeitig sagen, es kann auch sein, dass ihr eine gute und positive Prägung erhalten habt. Vielleicht durch euren Vater, weil er das Sinnbild war für euren Glauben. Ich weiß, dass mich als Kind eine Situation durchaus mal beeindruckt hatte und ich war da noch in einer ganz anderen Welt unterwegs, als ich das jetzt heute sehen würde. Es war so, dass ich irgendwann mal aufgestanden bin und zwar anscheinend so früh, dass ich wach war, als mein Vater schon zur Arbeit gegangen ist. Mein Vater ist morgens wahrscheinlich so gegen 6 Uhr schon zur Arbeit gefahren, dementsprechend früh aufgestanden und zu der Zeit habe ich im Regelfall noch im Bett gelegen, selbst wenn ich zur Schule gegangen bin. Und an diesem Morgen war es dann so, dass ich ins Wohnzimmer gegangen bin, habe die Tür geöffnet und ich sah im hinteren Bereich des Wohnzimmers meinen Vater auf den Knien beten. Und dieses Ereignis hat mich durchaus geprägt. Plötzlich zu wissen, da gibt es einen Vater, der für dich betet. Und ihr seid gefordert als Männer, eure Kinder zu prägen, eure Frauen zu predigen, zu prägen, auch vielleicht zu predigen, aber zu prägen, wollte ich sagen. Das sind vielleicht Ereignisse, die euch auch im positiven Sinne prägen können. Wir versuchen uns jetzt mal als nächstes einige Prägungsmuster anzuschauen. Und zwar 9 mögliche Prägungsmuster. Die sind nicht vollständig. Und wir haben sie ein bisschen klassifiziert. Es sind keine festen Schubladen, sondern das können auch Kombinationen sein, die hier willkürlich zusammenzustellen sind. Aber es gibt so 3 Hauptgruppen. Es gibt Männer, die sind geprägt durch Sicherheit und Kontrolle. Sie sind der bestimmende Mann. Sie argumentieren religiös, biblisch. Und ja, es sind vielleicht auch Männer, die dann alles im Griff haben wollen und die eine Neigung dann zum Perfektionismus haben. Sie wollen alles im Griff haben, alles im Überblick haben. Es gibt aber auch Männer, und ich weiß nicht, wo du dich so ganz grob hier einordnen würdest, das sind Männer, die suchen eher oder sind dadurch geprägt, dass sie Sicherheit sich ebenfalls wünschen, aber einfach durch Rückzug. Man ist als Mann ziemlich passiv. Warum? Weil man vielleicht konfliktscheu ist. Man ist dieser Teddybär, der vielleicht noch zur Ehefrau hin noch ganz nett wirken mag. So ein Kuschelbär, so ein Teddybär. Immer wenn ich ein paar Kilo mehr drauf habe, dann fühle ich mich mehr wie der Teddybär. Wenn ich gerade athletisch unterwegs bin, dann bin ich der athletische Mann. Gut, aber das sind ja alles nur Äußerlichkeiten. Was ich sagen möchte ist, es gibt diesen Harmoniemann-Typus und der zieht sich aus allem zurück. Und es gibt natürlich auch den Mann, der verletzt ist oder der sogar missbraucht wurde. Kurzer Exkurs, wirklich nur ein paar Sekunden. Man hat meistens die Vorstellung, sexueller Missbrauch bezieht sich im Wesentlichen auf Frauen. Aber auch in der Seelsorge begegnen mir Männer, die sexuell missbraucht worden sind. Das ist nicht nur ein Bild für Frauen, auch wenn der Anteil wahrscheinlich deutlich größer ist. Vielleicht findest du dich hier in mehreren Mustern wieder. Vielleicht bist du derjenige, die Kategorie 3, der funktionierende Versorger ist. Das war für mich auf jeden Fall mal ein Lebensbild gewesen, weil ich war ja alleine berufstätig, hatte 3 Kinder. Die Frau hat sich um die 3 Kinder gekümmert, so ein klassisches Rollenbild durchaus. Und ich war jemand, der immer darauf achten wollte, ist deine Familie richtig versorgt? Vielleicht bist du der Mann, der nach Anerkennung sucht, der sozusagen sogar dort ein Bedürfnis hat. Und es gibt natürlich auch Männer, das höre ich dann wieder in der Seelsorge, die sind emotional abhängig. Die brauchen das Feedback ihrer Frau und warten regelrecht darauf, dass sie dort Anerkennung bekommen. Ja, so viel zu den möglichen Prägungsmustern. Und ein weiterer Gedanke, der wird auch in der nächsten Folie schon aufgegriffen, ist der, dass, wie die Überschrift es sagt, Prägung vieles erklärt. Also man kann aus einer Prägung relativ viel entnehmen. Man kann deinen Hintergrund besser verstehen. Man erkennt vielleicht, warum du bestimmte Muster hast. Aber, und das ist mir sehr, sehr wichtig, Prägung entschuldigt nicht dein Verhalten für die Zukunft. Viele Männer sind so, dass sie sagen, ja, ich bin eben so geprägt worden. Aber die Bibel sagt dir, nein. Selbst wenn du so geprägt worden bist, bist du heute und im Jetzt für dein Verhalten verantwortlich. Und Jesus ruft uns täglich als Männer zur Umkehr. Und damit kommen wir zu diesem Thema Erneuerung. Deine Muster sollen an Gültigkeit verlieren. Jesus möchte dich als Mann erneuern. Wir sind jetzt in Teil 3 angekommen, für diejenigen, die die Gliederung noch so vor Augen haben. Wir haben jetzt so langsam die Halbzeit erreicht. Wann ist Mittagspause? Ich frage jetzt wirklich, also ich... Okay, das ist nett gesagt. Okay, gut. Dann versuche ich mich an dieses Zeitlimit zu halten. Dann habe ich noch nicht die ganze Halbzeit erreicht. Also die nächste Frage ist die, was ist denn mit Erneuerung jetzt eigentlich gemeint? Ich habe jetzt schon viel über Prägung geredet, aber noch nicht über Erneuerung. Und jetzt kommen wir im Epheserbrief an. Und im Epheserbrief lernen wir, dass im Kapitel 4, das ist der praktische Teil, der Brief uns sagt, wir sollen unseren alten Menschen ablegen. Wir sollen unsere Gesinnung durch den Heiligen Geist komplett erneuern. Wir sollen den neuen Menschen anziehen. Das meint die Bibel mit Erneuerung. Ab Kapitel 5 in den ersten beiden Versen lesen wir dann, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. An dieser Stelle tritt Christus jetzt als unser Vorbild ein, weil er derjenige ist, der dich und mich bedingungslos und endgültig geliebt hat. Er ist derjenige, der sich mit seiner Liebe auch in deinem Leben persönlich hingegeben hat. Jesus lernt uns, was Hingabe bedeutet. Dann geht es in Kapitel 5 weiter, in den Versen 18 bis 21. Da geht es vor allem darum, dass wir ein Leben als Männer, grundsätzlich als Geschwister, aber ich sage jetzt heute wieder Männer, führen sollen, was vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und ich habe eine eigene Predigtreihe dazu. Was bedeutet es, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden? Wie geschieht das eigentlich? Ist das ein mystisches Ereignis? Ist das etwas, was beginnt, wenn ich die Hände hochhebe? Oder wenn ich bete? Die Bibel nennt uns sehr konkrete Punkte, was es heißt, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und so wie der Heilige Geist ein einmaliges Siegel in deinem Leben ist, der Errettung und dich in eine Heilsgewissheit hineinführend, so ist es so, dass das tägliche Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ein wiederholender, ständiger Prozess ist. Diesen Prozess musst du täglich durchlaufen. Ja, und dann landen wir nach dem Vers 21 in Epheser 22 bis 33. Und diesen Kontext nennt uns eben auch jetzt Paulus ganz konkret, was es denn heißt, umgestaltet zu sein. Was es heißt, dieses neue Leben anzuziehen. Und das ist in dem Kontext, dass wir uns unterordnen sollen. Natürlich unter Gott, im Gehorsam zu seinem Wort zu leben. Wir haben auch dieses Unterordnungsprinzip in der Gemeinde, auch durchaus gegenüber Ältesten, Hirten und anderen, hauptsächlich diese Personen. Und jetzt geht es aber darum, dass wir auch Unterordnung leben sollen in der Ehe, im Beruf. Eigentlich in jedem Lebensbereich sollen wir lernen, was es heißt, sich, ich sage jetzt mal einfach, einzugliedern. Es geht also darum, dass der alte Mensch zu einem neuen Menschen umgestaltet und verwandelt wird. Der neue Mensch ist derjenige, der versucht, das Richtige zu suchen und zu finden. Und dieses Thema, was wir jetzt haben aus Epheser 5, bedeutet vor allen Dingen, dass man als Mann in Liebe seiner Frau dient. Dieses Dienprinzip ist damit fest verankert. Und das Ganze soll uns in eine Lebenssituation bringen, dass du es wirklich aus Dankbarkeit zur Ehre Gottes so lebst. Erneuerung bedeutet also weg von der Selbstbehauptung zur Hingabe. Du musst dich als Mann nicht ständig behaupten. Auch das denken Männer, glaube ich, häufig. Fühlen sich durchaus in ihrer Stellung angegriffen. Es geht nicht um Selbstbehauptung, sondern es geht darum, als Mann sich hinzugeben. Ich greife jetzt einfach mal vor, weil genau das lesen wir gleich in dem Kapitel, weil ja das Beispiel gewählt wird, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat. Das heißt, es geht um Hingabe. Und es geht nicht um einen einmaligen Akt. Heute habe ich mich mal richtig hingegeben. Und dann hast du vielleicht gesagt, okay, wir fahren jetzt doch im Urlaub nach Spanien und nicht nach Frankreich. Nein, Hingabe ist etwas, was ein Mann täglich kennzeichnet im Zusammenleben mit seiner Frau. Das sind nicht die 5 Highlights, wo du meinst, du hättest jetzt vielleicht sogar in einem dramatischen Akt deiner Frau gezeigt, wie hingebungsvoll du bist. Hingebung zeigt sich durch das, was dein Leben prägt im täglichen Miteinander. Erneuerung kann bedeuten, dass du einen Cut machst zu deiner ständigen Kontrolle. Du bist vielleicht der Kontrollfreak geworden und es gibt Männer, die ständig ihre Frauen kontrollieren wollen. Das Erste, was sie machen, wenn sie von der Arbeit kommen, ist die Spülmaschine ausgeräumt, hat die Wohnung einen guten Zustand, ist alles in Ordnung, wird alles kontrolliert. Deine Aufgabe ist, wenn du nach Hause kommst, nicht zu kontrollieren, sondern fürsorglich zu sein. Wie geht es deiner Frau? Wie geht es deinen Kindern? Und durch diese Kontrolle geht es eben meistens eher um deine eigene Stellung zu sichern. Kommst ins Haus rein, bist als Mann da, muss alles aufgeräumt sein, alles muss gut funktionieren. Wisst ihr, ich habe in der Seelsorge, das muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich den Vortrag Teil 2 dann im nächsten Jahr halte, weil ich diesen Gedanken einfach mitgeben will, weil ich das formulieren will, wie dramatisch das ist. In der Seelsorge ist einer meiner größten Konflikte, dass nur ein Ehepartner zu mir hinkommt. Es ist ja erstmal so, dass es so selten Ehepartner gibt, die in die Eheseelsorge gehen. Das ist uns ja peinlich, ne? Da haben wir ja gestern darüber geredet. Das ist auch was von Scham. Ich gehe doch nicht als Christ oder als Ältester, als wer auch immer, in die Eheseelsorge. Was denken die Leute dann von mir? Scham. Und ich glaube, dass es in vielen Ehen anders funktioniert hätte, wenn man frühzeitig durchaus mal diesen Weg gegangen wäre. Aber das ist ja noch das eine, dass Menschen nicht in die Eheseelsorge kommen. Nicht durchgängig. Man könnte auch immer noch diese Vorbereitungskurs zur Ehe mal nach 5 Jahren und mal nach 10 Jahren durchführen. In so einem Fortsetzungskurs. Ja, aber was ich als besonders dramatisch und schwierig erachte, ist, dass ein Ehepartner zu mir hinkommt. Und der sagt dann so sinngemäß und verkürzt, ich halte es nicht mehr aus. Gestern hatten wir den Satz, ich kann nicht mehr, weil ich irgendwo eine verhaltensgebundene Sucht habe. Aber es gibt Ehepartner, die kommen zu mir hin, Mann oder Frau, und sie sagen mir, ich halte es nicht mehr aus. Das ist die größte Schwierigkeit. Als Seelsorger fühle ich mich, habe ich gestern auch betont, dazu verpflichtet, meinen Mund zu halten. Egal wer zu mir hinkommt, ich nehme dieses Geheimnis an und ich behalte es bei mir und ich habe mit meiner Frau geregelt, dass sie es auch nicht weiß. Und meine Frau ist auch so, dass deswegen passen wir sehr gut zusammen. Sie sagt dann, Thorsten, eigentlich willst du aber nicht wissen. Also ich habe keine Frau, die in diesem Punkt neugierig wäre. Die fragt gar nicht, mit wem habe ich mich getroffen. Wo war ich jetzt? Sondern sie vertraut mir. Ihr hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Sie kennt mich. Ihr hat ganz viel damit zu tun. Kennen wir uns? Wissen wir, wie wir vielleicht handeln, wenn man eben mal außerhalb seines Kontrollbereiches ist? Ja, aber das ist der zweite Aspekt. So, und jetzt kommt jemand zu mir hin und sagt, ich halte es nicht mehr aus in meiner Ehe. Und dann kommt der nächste richtig schwierige Satz, die Kinder auch nicht mehr. Und in dem Fall muss ich sagen, war es eine Frau, die zu mir hingekommen ist und sie hat dann gesagt, wir haben alle Angst vor unserem Vater oder vor unserem Mann. Und gleichzeitig hat dann auch die älteste Tochter sich dem Gespräch sozusagen angeschlossen, sodass ich dann auch in einer gemeinen Situation mit der Familie so ein bisschen zu tun. Der Vater war nicht da. Und ich kann euch sagen, der Vater hat nicht gewusst, glaube ich, wie die Familie über ihn denkt. Das ist noch ein anderes Thema. Wie offen kann ich in der Ehe kommunizieren? Aber das, wie gesagt, war nur ein kurzer Exkurs. Was ich euch sagen will, es ist eine ganz schwierige Situation. Und was ich dann getan habe, und da bin ich sehr dankbar gewesen, dann fange ich immer an zu beten. Regelmäßig zu beten, möglichst jeden Tag, Herr, ich möchte die Situation eigentlich gar nicht mehr weiter erleben. Ich möchte, dass jetzt der jeweilige Partner dazukommt. Und ich kann euch sagen, an diesem Punkt habe ich Gebetserhörung erlebt, dass nach einer gewissen Zeit Gott die Situation so konstruiert und geschaffen hat, dass plötzlich der Wunsch da war, dass beide diese Eheseelsorge aufgesucht haben oder zusammengekommen sind. Und ich habe, ich bin jetzt nicht wie Wilfried oder Silvia seit 30, 40 Jahren in diesem Kontext unterwegs, aber ich kann euch sagen, in dieser Zeit, wo Gott mich in diese Aufgabe hineingeführt hat, kommen diese Menschen. Und wenn ihr, ganz kurz nur zum Thema Seelsorge, im Seelsorgebereich unterwegs seid, wird Gott Menschen zu euch führen. Ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, dass ihr als Seelsorger ausgebildet werdet, Kurse belegt und am Ende arbeitslos seid. Nein, ihr werdet sehen, dass Gott selbst Menschen zu euch führt. Okay, ich wollte das nur mit der Kontrolle betonen, ja, weil das war dann ein Ehemann, der extreme Kontrolle ausgeübt hat. Und sein Mannsein sehr stark als Kontrolle erlebt hat. Seelsorgerliche Erneuerung fragt immer nach deinem Herzenszustand. Da stehen solche Fragen im Raum, muss ich mich denn immer durchsetzen? Oder warum macht mich der Widerspruch meiner Frau so unruhig? Und was schützt du eigentlich, wenn du vielleicht bei deiner Einstellung oder auf deine Einstellung beharrst, anstatt sie loszulassen? Du fragst dich vielleicht, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich meiner Frau Recht gebe? Hast du dann dein Mannsein verloren? Und zuletzt, und das ist eine gute Überleitung jetzt zu dem nächsten Teil, warum beschäftigen wir uns als Männer, und das war für mich der Ansatzpunkt für diese Predigt im Epheserbrief, die ich bei uns in der Gemeinde noch halten werde und in dieser Themenreihe platzieren werde und auf die wir jetzt heute einen kurzen Blick werfen. Das war dann die Frage, wieso hören wir als Mann im Epheserbrief als allererstes das Thema Unterordnung? Merkt ihr das? Wenn ihr an diesem Epheserbrief steht, dann denken wir alle an Unterordnung. Frau muss sich unterordnen. Also mir geht's jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ist ganz viel mit Unterordnung drin. Dann frage ich mich ja, ist meine Frau denn jetzt so? Ordnet die sich denn jetzt immer unter? Und bin ich derjenige, der dann auch darauf achtet? Und wisst ihr, was ich heute euch sagen will? Und das ist das Provokative und das ist das, was ich euch im Teil 4 jetzt als Bewährungsfeld nennen kann. Ich glaube, dass das ein völlig falscher Fokus auf diese Bibelstelle ist. Die Bibelstelle will uns ja nicht sagen, achte auf deine Frau. Achte auf deine Frau, dass sie sich unterordnet. Nein, darum geht's nicht. Der erste Satz, der für euch wichtig ist, für uns als Männer wichtig ist, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Damit ist unser Ansporn gemeint. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und nimm den Blick weg auf das, was deine Frau tun soll. Deine Frau hat die Aufgabe, sie soll sich in einem christlichen Kontext einordnen. Und da kommt der Begriff Unterordnung her. Aber als allererstes ist für uns Männer wichtig, liebe deine Frau. Und wir werden uns gleich anschauen, was es heißt, eine Frau zu lieben. Wir werden uns anschauen, was ist eigentlich die richtige Kennzeichnung eines Mannes, der eine Frau liebt. Wir selbst sollen uns jetzt daran prüfen, an den Kriterien, die ich gleich nennen werde, lieben wir unsere Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Mir ist das Thema sehr nahe gegangen, weil ich auch wieder in der Eheseelsorge die Situation habe, dass es Konflikte gibt. Dass Entscheidungen getroffen werden muss, auch in der Ehe. Und dann sind manche Frauen sehr ängstlich und denken dann, steht ja in der Bibel, ich muss jetzt genau das tun, was mein Mann gesagt hat. Und die Männer vielleicht wollen auch diesem Bild entsprechen, ja, ich bin ja sozusagen der Chef. Ich bin derjenige, der jetzt entscheiden muss, obwohl ich gar nicht entscheidungsfähig bin. Das hat alles nichts mit Mannsein zu tun. Dein Mannsein kennzeichnet dich durch deine Liebe, wie du deine Frau liebst. Und ich will euch eins als Männer sagen, weil das ist etwas, was ich in meinen Ehen erlebt habe. Ich hatte, glaube ich, kurz erzählt, dass meine Frau schon sehr jung verstorben war, mit der ich die ersten drei Kinder ins Leben bringen durfte, begleiten durfte. Dann kommt die schwere Erkrankung. Heute bin ich wieder verheiratet. Und ich kann das aus beiden Ehen sagen. Es ist so, dass wir als Männer unsere Frauen mit Liebe gewinnen. Wir gewinnen sie durch Liebe. Also wenn meine Frau manchmal so ein bisschen mir vielleicht den Eindruck vermittelt, da passt gerade was nicht so gut. Und ich bringe den Strauß Blumen mit. Viel zu selten, muss ich dazu sagen. Wenn meine Frau das Video schaut, dann wird sie sagen, Thorsten, du hast mir zu wenig Blumen geschenkt. Das muss dann ja was Besonderes sein, ne? Das ist ja diese Dramaturgie, ne? Also an welchen Stellen bringen wir dann als Männer unseren Frauen Blumen mit? Meine Frau ist schon manchmal so verzweifelt, dass sie sich selbst Blumen kauft. Und ich bin dann als Mann wieder so rational und sage, was soll ich, ich schenke ihr lieber eine Topfblume, da hat sie länger was von, als diese Blumen, die ja so und so nach zwei Wochen wieder verwelkt sind. Aber Frauen haben ein ganz anderes Verständnis dran. Da sieht man doch, dass Männer und Frauen anders sind. Ja, das nur nebenbei. Es geht darum, dass wir uns nach Christus richten. Nicht nach irgendeiner Prägung, nicht nach Tradition, nicht nach irgendeinem anderen Maßstab. Und wir müssen den Epheserbrief, Kapitel 5, 22 bis 33, im Kontext lesen. Das haben wir gerade schon erwähnt. Und jetzt schauen wir uns an, da sind wir jetzt im Teil 5, was sagt denn Epheser 5 zu uns Männern? Und das eine habe ich schon angedeutet. Das eine ist, dass wir unsere eigene Verantwortung sehen sollen. Unser Blick soll nicht auf die Frau gerichtet sein, was sie tun soll im Rahmen der Unterordnung, sondern unser Blick soll auf uns selbst gerichtet sein. Wir sollen als Männer lieben. Wir sollen nicht unsere Stellung durchsetzen. Und wisst ihr was? Das ist der Punkt 3, den ihr jetzt hier in der Folie seht. Und darüber habe ich dann mit einem anderen Ehepaar gesprochen, und zwar insbesondere mit dem Mann. Die Frau hat sich unterordnen wollen. Die hatte richtig Angst. Die hat gesagt, nein, das ist ein biblisches Prinzip. Ich kann ja nicht meinem Mann widersprechen. Und da ging es um das Thema, ziehen wir um. Wo wird unser neuer Lebensmittelpunkt sein? Die Frau hatte eine andere Vorstellung als der Mann. Und dann hat die Frau gesagt, nee, ich merke, meinem Mann geht's damit nicht gut. Dann muss ich jetzt meinen Mann unterstützen und mich möglichst wenig dagegen stellen. Dann habe ich aber gesehen, wie die Frau gelitten hat. Und es war eine Tendenz zu sehen, dass die Frau durch diesen Umzug wahrscheinlich in eine Depression hineingleiten würde. Sie war schon depressiv. Sie hat im Seelsorgegespräch gesagt, dass sie Suizidgedanken hat, weil sie eine bestimmte Situation nicht mehr aushalten kann. Und jetzt kommt der Mann und sagt, wir ziehen um, weil das irgendwelche Vorteile bringen soll. Und jetzt sagt die Frau, ich gehe aber meinem Mann hinterher. Dann habe ich mit dem Mann gesprochen und habe ihm gesagt, was glaubst du, wie Epheser 5 zu verstehen ist? Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was? Als Männer sind wir gefordert, und das ist der Punkt 3, nicht nur etwas von uns selbst für unsere Frau hinzugeben, sondern wenn wir den Text wörtlich nehmen, dann sehen wir, dass Christus Jesus sein Leben eingesetzt hat. Er hat alles gegeben, was er hatte. Mehr als sein Leben konnte er nicht hingeben. Und jetzt frage ich mich als Mann, ist das so ein toller Spruch? Ja, wir würden jetzt sagen, das habe ich mir früher mal so alles durchdacht, jetzt kommt ein Einbrecher in unsere Wohnung, was würdest du machen? Das haben sie mich schon im Zivildienst irgendwie gefragt. Ja, diese Situation, willst du jetzt als Christ dann doch den Mann im Zweifelsfall ermorden? Ermorden wärst du und so nicht, erschießen oder was auch immer, Notwehr? Ja, da würden wir uns vielleicht als Männer vor unseren Frauen stellen. Aber wenn es um ihr Bedürfnis geht, wenn es darum geht, uns täglich hinzugeben, dann haben wir ganz klare Grenzen. Und Christus gab sich selbst auf und hin, und deswegen habe ich diesem Mann gesagt, ich wünsche mir, dass du dich für deine Frau jetzt opferst. Und deine Frau wird immer glücklich und dankbar sein, dass du in dieser Situation, das meine ich mit Liebe, aus Liebe verzichten, aus Liebe sich hingeben, aus Liebe sich selbst opfern. Und dieses Opfer wird den anderen Menschen dein Ehepartner gewinnen. Du wirst deine Frau am meisten beeindrucken, wenn du dich in diese Opferrolle hineinbegibst. Das ist noch ein schöner anderer Begriff, Opferrolle in der Seelsorge. Dann werde gerne selbst zum Opfer und gib dich hin. Christus hat das Wohl seiner Gemeinde gesucht. Er hat versucht, die Gemeinde zu nähren. Nein, nicht er hat versucht. Er nährt seine Gemeinde und er pflegt sie. Und wisst ihr was? Und das sage ich jetzt wieder zu uns als Männern mit den vier Frauen, die hinten sitzen. Unsere Liebe besteht darin, dass wir Frauen Aufmerksamkeit geben. Unsere Frauen sehen sich meistens nach Aufmerksamkeit. Das verstehen sie als Liebe. Und wir gehen jetzt über und nehmen einen direkten Vergleich vor, was Roger Libby zum Thema sieben Tätigkeiten oder sieben Punkte genannt hat, die mit der Hingabe Jesu für die Gemeinde zu tun haben. Wir sehen, Christus liebt. Er liebt seine Gemeinde vollkommen und er ist selbstlos. Christus gibt sich hin. Christus heiligt seine Gemeinde. Christus reinigt auch seine Gemeinde. Christus pflegt, Christus nährt. Und Christus stellt sich vor seine Gemeinde. Das wäre schon wieder die Frage, stellst du dich immer vor deiner Frau? Der ausdrückliche Auftrag an euch Männer, an uns heißt es zu lieben. Und jetzt kommen wir zu dem Maßstab, wie wir lieben sollen. Und der Maßstab ist Christus selbst. Und jetzt könntest du vielleicht als Mann fragen, ist dieser Maßstab nicht zu krass? Ist das nicht ein sehr krasser Maßstab, wenn wir als Männer so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Ist das nicht zu viel verlangt? Und dazu muss ich euch sagen, dass ein Maßstab ja durchaus eine Orientierung ist. Ein Maßstab heißt ja nicht, dass du den zu 100% erfüllen musst. Aber ein Maßstab soll dich dazu hinführen, in bestimmten Punkten dich wirklich zu verändern, mehr in das Bild Jesu dich hineinzugestalten. Wir Männer haben eine geistliche Verantwortung für unsere Frauen. Ihr hattet hier in der Folie noch einfach nur die Begriffe gesehen, die Tätigkeitsfelder, die wir als Maßstab wählen sollen. Und ich komme zur nächsten Folie, auch aus Zeitgründen. Ich möchte euch nämlich auf das jetzt hinweisen, was ihr für eure Frauen sein sollt und wie dieser Maßstab konkret aussieht. Ihr habt die geistliche Verantwortung. Und eure Aufgabe als Männer ist es jetzt, eure Frauen im geistlichen Wachstum zu fördern und eben nicht zu kontrollieren. Ihr könnt euch die Frage stellen, wie kann unser gemeinsames Leben dem Herrn besser gefallen? Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Punkt hier vorlesen, weil ihr, ich denke, ganz gut mitlesen könnt. Und vielleicht könnt ihr das dann auch so verinnerlichen. Der Widerspruch zwischen geistlicher Fürsorge, Verantwortung oder Kontrolle ausüben. Und ich möchte nochmal betonen, deswegen steht hier nochmal in großen Lettern, Gottes Wort trifft zuerst mich. Wir als Männer, du hast deine Verantwortung und die Frau hat ihre Verantwortung. Und du solltest dich erstmal selbst kontrollieren, ob du dieser Verantwortung gerecht wirst, anstatt ständig vielleicht auf deine Frau zu gucken, das kenne ich wirklich in vielen Ehen und Beziehungen, ob die denn jetzt alles richtig macht. Das ist eine vollkommene Verschiebung des Fokuses. Da machen wir es uns als Männer viel zu einfach. Gottes Wort als Spiegel. Viele Männer nehmen diesen Bibelvers als Waffe. Die zielen auf ihre Frau, nennen den Begriff Unterordnung und damit ist jede Diskussion beendet. Du sollst aber Gottes Wort nicht als Waffe einsetzen, sondern als Spiegel gebrauchen. Es gibt eine Angleichung, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist. Das heißt, du sollst dich selbst anschauen. Und wenn unsere Frauen das für sich tun, dann kommen wir immer näher zusammen. Weil wenn jeder sich dann anschaut, wie er ist, dann finden wir besser zueinander. Und unser Anspruch ist es wirklich, nicht nur immer so ein bisschen von uns hinzugeben, sondern nach Möglichkeit alles. Zur Hingabe gehört es, auch Schuld einzugestehen. Ich weiß, dass es Männern manchmal schwerfällt, überhaupt Entschuldigung zu sagen. Boah, das ist ja eine harte Barriere, ne? Da muss man erstmal drüber. Sich zu entschuldigen, ist im Leben nicht einfach. Aber ich bin in der Eheseelsorge auf Frauen gestoßen, die haben gesagt, mein Mann hat sich noch nie bei mir entschuldigt. Konnte ich das vorstellen? Da leben Leute 10, 20, 30 Jahre zusammen und dann sagt die Frau, mein Mann hat sich noch nie bei mir entschuldigt. Den Mann möchte ich mal gerne kennenlernen. Scheint total interessanter Typ zu sein. Hat noch nie was Falsches gemacht. Musste sich noch nie entschuldigen. Wunderbar. Wir könnten ihn zum Vortrag hier einladen im nächsten Jahr, damit wir als Männer verstehen, wie man so leben kann, dass sich nie eine Entschuldigung zu der Frau überhaupt anzeigt. Liebe sucht das Wohl des anderen. Und wisst ihr, was dazu gehört? Deswegen diese Folie, Liebe sucht ihr Wohl. Da gehört zu, dass wir unsere Frau kennen. Ich glaube, die meisten Männer würden sagen, ja, ich kenne meine Frau. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht kennst du sie vom Aussehen her. Aber kennst du ihre tiefen seelischen Nöte vielleicht? Sprecht ihr überhaupt als Ehepartner oder als Männer über entsprechende Nöte? Weißt du, was deine Frau heute am meisten belastet? Oder weißt du, worüber sie sich wirklich freuen würde? Ja, und Liebe sucht dann eben ihr Wohl darin, dass wir zuhören, dass wir gemeinsam beten. Und wenn du sie kennst mit ihren Nöten, mit ihren Belastungen, dann bist du wieder als Mann gefordert, mitzutragen. Und das ist jetzt keine Theorie. Der letzte Satz heißt hier, Liebe wird dort sichtbar, wo Fürsorge konkret wird. Die Bibel fordert uns immer wieder auf zu sagen, also festzuhalten, vor Gott zählt die Tat wirklich mehr als das, was du sagst. Das ist kein Widerspruch. Liebe zeigt sich in der Tat und nicht durch das, was wir sagen. Also nicht nur. Wenn du deiner Frau sagst, ich liebe dich, wunderbar. Aber vielmehr zeigt sich deine Liebe durch deine Hingabe und durch das, was du tust. Du sollst versuchen, deine Frau zu ehren. Du sollst sie nicht als Frau betrachten und nur dich auf ihre Fehler konstruieren oder reduzieren. Du kannst dich darüber freuen, dass Gott deine Frau begabt hat. Ehre einer Frau zeigt sich durch Sprache, Gaben und sie soll in der Lage sein, auch mal Widerspruch geben zu können. Und sie soll sich dabei nicht sofort bedroht fühlen. Und du als Mann sollst durch diesen Widerspruch dich selbst reflektieren und du bist gefordert, in deiner Männlichkeit Korrekturen dann auch wahrzunehmen. Wir wissen, dass wir als Männer das Haupt der Frau sind oder der Familie. Heißt das jetzt, dass wir immer Recht behalten müssen? Oder heißt Haupt nicht viel mehr Verantwortung zu übernehmen? Kennt jemand von euch, dass wir als Männer immer das letzte Wort haben wollen? Wir kennen ja so in Diskussionen im beruflichen Umfeld, dass es immer jemand gibt, der muss das letzte Wort haben. Ich kenne das nur so vom beruflichen Kontext. Und manchmal gab es auch so eine, ich nenne das jetzt mal Hackordnung, da musste man irgendeinem Vorstand das letzte Wort auch überlassen. Das war irgendwie so Teil, dass man warten musste, bis dieses Statement da war. In der Ehe haben wir aber nichts mit Vorständen zu tun oder mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern geht es um Liebe und Fürsorge. Das heißt, es geht um eine kritische Prüfung. Muss ich als Mann immer das letzte Wort haben? Vielleicht habe ich gar nicht ausreichend zugehört. Vielleicht hat meine Frau einen höheren Intellekt als ich. Ich fand das mal so lustig, dass ich in einer Predigt gehört habe, was machen eigentlich Frauen, das war so ein Tipp für Frauen, wenn sie ihrem Mann intellektuell total überlegen sind. Wie machen die das eigentlich, die Frauen? Da müssen immer noch Beifall klatschen. Bei jeder schlechten Entscheidung. Beifall klatschen. Das ist eine große Herausforderung. Aber wenn man das offen lebt und sich so annimmt, wie Gott einen zusammengeführt hat, dann kann man auch mal sich von seiner Frau überzeugen lassen. Es gibt zwei biblische Beispiele. Das ist einmal Sarah. Die erkannte nämlich bestimmte Fragen mehr als Abraham. Und es gibt Abigail. Die handelte weise, während ihren Mann Nabal ziemlich töricht war. Also wir können selbst in der Bibel bestimmte Belege sehen, dass Frauen nicht immer nur diejenigen sind, die nichts Positives beizutragen haben. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Teil und der nennt sich Selbstprüfung. Ich möchte den Vortrag abschließen mit einigen Fragen an euch zur Selbstprüfung. Und aus dieser Selbstprüfung könnt ihr konkrete Schritte ableiten. Und diese 6 ehrlichen Fragen an euch sind hier notiert. Wie reagiere ich auf Widerspruch? Wir haben es gerade schon angesprochen. Glaubt ihr, dass eure Frau offen mit euch reden kann? Viel interessanter finde ich sogar noch die Frage, wo wird unsere Liebe oder deine Liebe als Mann konkret? Und was ich sehr interessant finde, ist die Frage 5. Spreche ich häufiger über ihre Verantwortung als über meine? Das finde ich schon fast wieder lustig. Dass wir ständig die Frau fragen, kommst du deiner Rolle richtig nach? Das ist ein ständiges Thema vielleicht, aber du sprichst viel weniger mit ihr über deine Verantwortung, ob du deiner Verantwortung nachkommst. Ich komme jetzt noch zu der Fragestellung, warum ist das Ganze auch noch wichtig für Männer, die noch gar nicht verheiratet sind? Genau das kannst du nämlich vorher trainieren. Und ich habe gesagt, in der heutigen Zeit, ich habe ja viel mit jungen Männern zu tun, die trainieren regelmäßig im Fitnessstudio. Die gehen manchmal 5-mal die Woche hin, um ihren Body richtig in Form zu bringen. Und die habe ich auch in unserer Gemeinde eventuell. Und dann frage ich immer, sag mal, was machst du eigentlich für deine geistliche Fitness? Wie viel Zeit investierst du in deinen Body? Und wie viel Zeit investierst du in deine geistliche Fitness? Und das meine ich übrigens mit Reife zur Ehe, Beziehungsfähigkeit. Aber als Mann muss ich mir als erstes die Frage stellen, weil ich ja Haupt werde, habe ich die geistliche Kompetenz überhaupt, eine Frau zu führen? Und die Bibel sagt dann ja auch, dass Frauen dann ihre Männer zu Hause fragen sollen. Wenn es um dieses Thema geht, wie man in der Gemeinde miteinander umgeht. Ja, ich habe für euch in dieser Folie festgehalten, das ganze Thema der Erneuerung kurz zusammengefasst. Erneuertes Denken, Christusähnlicher werden. Am Ende der Kette steht Liebe, die wir im Alltag leben sollen. Und die wirklich letzte Folie, und dann haben wir auch fast pünktlich das Vortragsende erreicht. Ich habe euch eine Landkarte der Erneuerung mitgebracht. Und ich weiß, dass Männer auch manchmal gerne Landkarten sich anschauen. Und einige von euch, das finde ich jetzt ganz toll, die haben Fotos gemacht. Die haben jetzt die Landkarte der Erneuerung auf ihrem Handy. Und jetzt wünsche ich mir, dass das, was hier als Landkarte Erneuerung steht mit den 6 Stationen, dass das euer Herz erreicht. Und damit schließe ich auch den Vortrag. Ich werde noch mal mit uns beten, dass Gott derjenige ist, Jesus derjenige ist, der uns erneuert und der uns hilft, diese Landkarte in die Realität zu bringen, in unserem Leben zu platzieren und uns zu Menschen werden zu lassen, die als Männer genau das tun, was Christus für seine Gemeinde getan hat und heute noch tut. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, du bist derjenige, der uns Identität gegeben hat. Wir haben alles von dir geschenkt bekommen. Neues Leben, was bis in die Ewigkeit reicht. Wir können von dir unendlich viel Kraft erhalten, um unser eigenes Leben zu verändern, damit wir dir ähnlicher werden. Du schenkst uns diese Kraft. Du bist die Kraftquelle und du lebst in uns. Wir danken dir, dass du uns auch Frauen anvertraut hast. Wir danken dir, dass du wunderbar die Ehe geschaffen hast, dass sie ein wirklich schönes und gutes Abbild ist und dass du in der Schöpfungsgeschichte danach gesagt hast, es war wirklich sehr gut. Aber es gibt so vieles, was wir als Menschen dann durchaus auch kaputt machen, wo wir uns von deinem Wort fernhalten, wo wir nicht gelernt haben, Gehorsamschritte zu gehen, wo wir unsere eigenen Wege gehen, wo wir vielleicht auch an falschen Prägungen festhalten. Ich möchte dich bitten, dass dieser Vortrag dazu dient, dass wir uns als Mann hinterfragen und dass wir vielleicht den Wunsch haben, zu Männern zu werden, egal wie alt wir sind und wo wir stehen, dass wir Männer werden, die so lieben, wie du deine Gemeinde, wie du uns selbst geliebt hast, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich veränderst, dass hier Menschen den Raum verlassen, Männer diesen Raum verlassen, die ihren Wunsch nun haben, wirklich sich hinzugeben. Für das Gute, für dich. Ich möchte dich bitten, dass wir das natürlich auch differenzieren können, weil wir ja Verantwortung haben. Ich möchte dich bitten, dass wir als Männer dir immer ähnlicher werden, dass wir die geistliche Autorität auch wirklich wahrnehmen können, weil wir tief in deinem Wort verankert sind. Ich möchte dich bitten, dass dieser Vortrag vielleicht auch daran uns erinnert, was für eine geistliche Verantwortung wir haben, dass wir vielleicht auch den Tag morgens mit den ersten Momenten des Gebetes verbringen, dass wir dein Wort betrachten und dass wir auch schlafen gehen und wiederum auch unseren Schlaf und den ganzen Tag in deine Hände legen und das, was vor uns liegt. Weil du derjenige bist, der uns wirklich erfüllen möchte. Wir danken dir, dass du Geduld mit uns Männern hast. Wir danken dir aber auch gleichzeitig, dass du uns die Kraft und die Möglichkeiten geschenkt hast zur Veränderung. Wir danken dir jetzt für diese Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Segne du jeden Einzelnen, der hier war. Segne du die Gemeinden, segne du die Ehen. All das bringen wir vor dich und danken dir, dass du derjenige bist, der alles mit Leben erfüllt, der alles verändern kann und dem nichts unmöglich ist. Amen.